man darf natürlich auch gesunde Kinder impfen. Das ist jetzt quasi eine Empfehlung, die STIKO ausgesprochen hat und die sagt, gesunde, nicht vorerkrankte Kinder brauchen grundsätzlich nicht geimpft werden, aber es ist ja keine strikte Dagegen-Empfehlung. Und letztendlich ist eine Nutzen gegen Risikobewertung ja das, was entscheidend ist. Und aus meiner persönlichen Sicht sollte quasi auch gesunden Kindern eine Impfung zumindest angeboten werden. Aus meiner persönlichen Sicht, wie gesagt, sind wir in Deutschland in der Lage, auch diese wenigen Fälle zu verhindern. Und Daten zeigen sehr wohl, dass eine Impfung Krankenhausaufnahme und schwere Verläufe verhindern.
Endemirebellen, Episode 6, der Podcast für alle, deren Immunsystem sich lieber mit einem Impfstoff auseinandersetzen möchte, statt mit einem krankmachenden Virus. Heute mit unserer bezaubernden Ratte.
Hallo.
Und unserem aufgeklärten Impfling Flo.
Hallo, servus.
Und mein Name ist Florian. Herzlich willkommen. Kurz zur Einordnung, bevor wir starten. Das Zitat vom Intro stammt übrigens von Robin Kobbe. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und wurde bereits Das Zitat wurde bereits am 17.11.2022 in der Tagesschau gesendet. Es bezieht sich auf die damalige Empfehlung der STIKO, erschien uns aber doch noch ziemlich aktuell zu sein. Und ja, damit herzlich willkommen zur neuen Episode. Wie geht's euch denn?
Mir geht's soweit ganz gut. Privat die Hausbaustellen gehen dem Ende entgegen zum Corona-Thema, ein stetiges Auf und Ab von schlechten Nachrichten, dann doch wieder Nachrichten, die einen Hoffnungsschimmer geben, sei es jetzt die nasalen Impfstoffe oder andere Impfstoffentwicklungen, sei es gute Ankündigungen außerhalb von Deutschland, leider meistens vom CDC oder von anderen Ländern. Ja, man pickt sich da jeden Tag seinen Teil raus und manchmal ist es besser und manchmal ist etwas demotivierter. Da haben wir auch das Feedback schon bekommen, zur letzten Folge, dass wir oft da etwas negativ ans Thema rangehen. Das stimmt, wir sind auch nicht gefeit gegen die schlechten Nachrichten. Die ziehen uns auch manchmal runter. Und wenn es gerade ein Tag ist, an dem wir die Folge drehen, dann kriegt er das auch live mit. Wir sind da noch eher im Status des Hobby-Podcastes. Das heißt, auch das überspielen wir natürlich nicht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch dann die positive Nachricht, die man wieder liest oder die Hoffnungsschimmer. Auch die versuchen wir in den nächsten Folgen, auch in dieser Folge, besser rüberzubringen für euch. Dass ihr auch, wenn wir was Positives finden, daran Anteil nehmen könnt und vielleicht auch für euch da ein paar Lichtblicke gibt, wenn ihr unsere Folge anhört.
Ja, zum Thema Lichtblicke kann ich auf jeden Fall heute vielleicht schon relativ am Anfang ein bisschen was zu beitragen. Ich war heute mit meinen Kindern, mit der ganzen Familie bei einem Kindergartenausflug. Das war sehr schön. Wir waren den ganzen Tag draußen mit dem ganzen Kindergarten. Ich bin nicht der, der das Kind im Waldkindergarten hat, ja, von uns dreien. Also und insofern war das tatsächlich heute mal was Besonderes, dass alle Familien, alle Kinder tatsächlich dann sich draußen getroffen haben und es war eine schöne Veranstaltung, gerade für uns, die das Thema Corona eben noch nicht vorbei ist, so wie für irgendwie fast alle anderen, die das einfach ausblenden. Und da sind natürlich genau solche Veranstaltungen eigentlich sehr angenehm, weil man einfach weniger in diese unschöne Situation gebracht wird, immer als Außenseiter dazustehen wie gesagt, wir haben kein Problem damit, unsere Maske zu tragen und wir tragen auch gerne unsere Maske, weil wir wissen, wie sie uns schützt, aber es ist natürlich gerade bei so größeren Veranstaltungen immer wieder irgendwie, wird man blöd angeglotzt und das war heute einfach nicht da insofern freue ich mich einfach, dass das Wetter jetzt wieder deutlich mehr draußen zulässt und insofern auch, ja, ich sag mal, eine gewisse positive Grundstimmung jetzt mit reinkommt. Das kann ich auf jeden Fall heute mal ein bisschen mit reintragen.
Ja, wir waren heute mit unserer Tochter beim Reiten. Die hat so eine kleine Reitstunde gehabt mit anderen Kindern noch zusammen. Und es war auch draußen, beziehungsweise halt wirklich in einem sehr, sehr offenen Stall. Und ja, das war auch schön, dass wir da halt Kinder getroffen haben, die wir sonst halt eben dann nur mit Maske teilweise gesehen haben. Ist schon was anderes. Ja, allerdings möchte ich trotzdem das Masketragen von Kindern vor allem nicht schlecht reden. Absolut gar nicht, sondern die Maske ist im Grunde das Einzige, was wir jetzt gerade noch so neben Luftfiltern und natürlich auch der Impfung zur Verfügung haben, um uns halt zuverlässig selber schützen zu können. Und wie Flo gerade schon sagte, haben wir eine sehr schöne CDC-Empfehlung reinbekommen. Weiß nicht, letzte Woche war das, glaube ich. Und zwar, dass die CDC eben jetzt tatsächlich neuerdings empfiehlt, dass Kinder ab 2 Maske tragen sollen, damit sie vor SARS-CoV-2 geschützt sind. Das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, also eine super Nachricht, dass sich die CDC dazu durchgerungen hat, endlich diese sinnvolle Empfehlung zu geben. Und genau, das ist halt dann auch einfach etwas, was einen stärkt, wenn man selber Maske trägt und wenn eben man seine kleinen Kinder Maske tragen lässt.
Vor allem, und das ist mir wichtig dabei zu betonen, weil das tatsächlich so, wie es halt dargelegt wird, eben nicht als Problem dargestellt wird. Also die CDC schreibt, Children ages 2 years and older can also wear masks to school. If your child has a disability or chronic health condition, wearing a mask can give extra protection to help them stay healthy. Masks also help to prevent children from spreading COVID-19 to other people around them. Make sure the mask covers your child's nose and mouth. Also das sind halt jetzt kurz übersetzt, ne? Kinder ab 2 Jahren, wie du gesagt hast, können eben schon Maske tragen. Das ist ja was, was hier in Deutschland, also kaum ein Ärzteverband tatsächlich sich traut zu sagen, obwohl es eigentlich kein Problem darstellt. Wir wissen das ja auch von unseren Kindern. Und ich glaube, dass so eine Empfehlung, also die CDC ist das Center of Disease Control in den USA, also das ist jetzt auch keine, ja, weiß ich nicht, Randnotiz oder so, ne? Wenn die das verlautbaren lassen, dann ist das halt schon ja, eine sehr, sehr wichtige Landmark, würde ich es mal nennen. Und insofern finde ich es immer wieder erstaunlich, wie wir hier in Deutschland eigentlich mit Ärzteverbänden konfrontiert sind, die sich da einfach auf die, aus meiner Sicht, persönliche Sicht, völlig falsche Seite stellen und eigentlich so ein einfaches Mittel wie die Maske bei den Kindern halt ja als Problem dargestellt haben, ne? Also allen voran BVKJ, die sich da wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben.
Und wo wir gerade bei der CDC sind, da gab es auch gestern, glaube ich, eine neuere Ankündigung noch zum Thema Luftfilter. Das erste Mal, dass die CDC überhaupt einen Wert bekannt gegeben hat für das Minimalziel beim Lüften bzw. bei Luftfilter. Und zwar gibt die CDC da 5 komplette Luftaustauschzyklen pro Stunde an. Das heißt, auch dieses Thema wird dafür eine CDC weiter vorangetrieben. Sie kann natürlich jetzt keine Vorgaben machen oder so, aber das ist die Empfehlung. Und da werden wir auch den Link dazu in die Shownotes packen natürlich. Gibt andere Studien, die sagen sogar 6 bis 10 Mal soll es ausgetauscht werden. Und ich denke, diese 5 Mal austauschen, pro Stunde ist jetzt auch schon ein ziemlich gutes Zeichen, dass die CDC das jetzt auch offiziell so auf ihrer Homepage und in den Studien stehen hat.
Ja. Und auch da muss man wieder sagen, ja, die CDC empfiehlt auch ganz klar die Verwendung von Luftreinigern. Use Air Cleaners steht in den Enhanced Strategies, also in den erweiterten Strategien zur verbesserten Belüftung. Und Air Cleaners filter air with high efficiency filters that remove germs from the air. Choose one that's the right size for your space. Also auch das wieder, ne, Air Cleaners werden hier nicht als Problem dargestellt. Man kann über Stecker und Kabel stolpern, sondern sie werden als Tool, als Werkzeug dargestellt, die eben einen Zweck erfüllen, nämlich die Luft zu reinigen. Ja? Und insofern ist es immer wieder aufs Neue erstaunlich, warum sowas in Deutschland nicht breiter publik gemacht wird, vor allen Dingen von offiziellen Stellen, sondern eher immer problematisiert wird. Beide Empfehlungen von der CDC packen wir euch natürlich in die Show Notes, dass ihr auf die Links auch zugreifen könnt, wenn ihr sie bisher noch nicht kennt. Es ist wie gesagt in Englisch, aber es ist kein Problem, sich das übersetzen zu lassen mit einem entsprechenden Übersetzer. Und ich glaube, es gibt sogar auf der CDC-Seite auch die Möglichkeit, sich das in Deutsch anzeigen zu lassen. Es werden zumindest verschiedene Sprachen auch angeboten. Ja, vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zum Hörerinnen-Feedback. Wir hatten das ja schon vorhin ganz kurz thematisiert, also die letzte Folge Käsescheiben und Aktivismus wurde ein bisschen kritisiert dafür, dass sie sehr düster war. Wir haben das selber auch so empfunden. Ich würde einfach gerne nochmal drei kurze Statements vorlesen von Hörerinnen zur letzten Folge. Zum einen haben wir ein Feedback bekommen von Hanna über Covid-Meetups. Bei der Gelegenheit auch nochmal hier ganz klar die Empfehlung, Covid-Meetups zu besuchen. Es ist eine tolle Plattform und wir haben dort mittlerweile auch einen eigenen Channel, also eine eigene Gruppe als Endemie-Rebellen, wo ihr euch gerne einklinken könnt und uns ja Themen, Wünsche oder auch Feedback geben könnt. Also Hanna schreibt in unserer Gruppe auf Covid-Meetups: Liebe Endemie-Rebellen, Käsescheiben und Aktivismus, super Titel, Story of Our Lives in den letzten 2 Jahren. Erstmal möchte ich euch nochmal das Feedback geben, dass es wirklich gut tut, dass es irgendwo Menschen gibt, die die Situation so wahrnehmen wie wir. Man kann sich sehr gut mit eurem Gesagten identifizieren und es ist unheimlich wichtig, dass ihr Leuten wie uns regelmäßig eine Stimme gebt. Die letzte Folge war allerdings schon mal erstmal die erste Stunde lang ziemlich hard to take und gefühlt durchgehend destruktiv, um ehrlich zu sein. Man kann sich ja sehr gut mit euch identifizieren, die Gefühle der Ohnmacht und das Unverständnis, ob der aktuell gesellschaftlichen Situation und den Alltagserfahrungen beim Zahnarzt etc., die ihr in der ersten Stunde diskutiert habt, kann ziemlich sicher jede Person in der Bubble von Menschen mit besonderem Schutzbedürfnis sehr gut nachempfinden. Ich will euch auf jeden Fall nicht absprechen, diese Gefühle auch rauszulassen, aber die Stunde am Anfang war einfach sehr, sehr doll. Also das bringt es vielleicht noch mal auf den Punkt. Wir sind, wie ihr alle auch da draußen, natürlich in dieser Situation drin und es fällt uns einfach schwer, das abzuschütteln. Seht uns das nach. Für uns ist es Therapie, hier an der einen oder anderen Stelle auch darüber zu reden und euch daran teilhaben zu lassen. Also insofern vielleicht für diejenigen, für die es vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt doch zu hart ist, wir geloben Besserung, denn wir werden ab sofort mit Kapitelmarken arbeiten und auch eine kleine Content Note in die Show Notes packen. Also wenn wir noch mal in so eine düstere Geschichte reinlaufen, dann habt ihr zumindest die Möglichkeit, euch da raus zu switchen, indem ihr dann auf die nächste Kapitelmarke rübergeht. Ja, dann haben wir noch ein Feedback bekommen von Rebecca, auch über Covid-Meetups. Sie sagt, und da haben wir beim letzten Mal auch drüber geredet, das Thema Schutz aktiv einfordern. Also ich sehe es so, dass man Schutz aktiv einfordern sollte, beziehungsweise die allgemeine Ignoranz korrigieren, wo es möglich ist und man gerade die Kraft dazu hat. Manchmal braucht es dafür ja auch gar nicht so viel Energie wie gedacht. Manchmal reicht es auf ein, Sie können die Maske gern abnehmen, ein ruhiges Danke für den Hinweis zu erwidern und die Maske einfach aufzubehalten, um die Leute zu irritieren. Oder sich bei wem fürs Masketragen zu bedanken, der vielleicht gerade kurz davor war, dem Druck von irgendwem nachzugeben. Klar ansprechen, wenn man bei einem Arzt einen Vorsorgetermin absagt, weil in der Praxis keine Maskenpflicht mehr herrscht, nachfragen, warum genau nicht mehr geimpft wird und so weiter. Danke für den Hinweis. Also auch das ist wieder, denke ich, menschlich. Uns fällt es natürlich auch hin und wieder sehr, sehr schwer und wir haben ja manchmal auch Situationen, wo wir mit unseren Kindern dann, ja, ich sag mal, in solche Situationen geraten. Es ist sicherlich nicht ganz einfach, da dann immer die richtigen Worte zu finden. Und manchmal zieht man sich einfach lieber aus der Situation raus, als dass man dann, ja, ich sag mal, eine Konfrontation sucht. Aber es ist natürlich richtig, dass, worum es hier geht, ist eigentlich ein regelmäßiges darauf hinweisen und einfordern.
Ja, ich sehe es genauso wie du und wie die Rebecca. Wir haben ja jetzt heute ein, ja, wahrscheinlich eher weniger lustiges Beispiel reinbekommen als Kommentar zu unserem Giro d'Italia-Tweet auf Twitter. Da sah es jetzt so aus, dass tatsächlich die Radprofis, also die absoluten Spitzensportler, die halt, keine Ahnung, monatelang sich auf dieses Rennen vorbereiten, die wurden alle in eine Seilbahn gepfercht. Also es wurde ihnen keine andere Transportmöglichkeit zum Start, ist es dann wahrscheinlich gewährt, als mit einer Seilbahn zu fahren, wo dann aber leider auch noch Fans, Staff, also Personal und akkreditierte Journalisten und ähnliche Leute mitgefahren sind. Und man sieht hier dann so ein kleines Filmchen, wo halt tatsächlich diese Radprofis alle mit Maske, ja, alle wirklich total korrekt mit Maske aus dieser Seilbahngondel aussteigen. Und die anderen Leute, die tragen alle keine Maske. Und ganz ehrlich, also da, ich fall da halt einfach vom Glauben ab, dass halt diese Menschen, die ja auch diese Radprofis und Spitzensportler halt total bejubeln und so, warum gewähren sie ihnen denn nicht wenigstens den Respekt halt, dass sie da halt eben dann kurz für diese Seilbahnfahrt sich wenigstens ihre Masken aufsetzen oder ihr Gesicht bedecken. Also ich finde es unfassbar und ich kann es einfach nur auf Desinformation zurückführen. Und zwar ist ja halt diese Info, dass Maske tragen wirklich was bringen kann, wenn halt alle Parteien Maske tragen. Ja, also nicht nur jetzt ich als Mensch, der ich mich schützen möchte, sondern auch mein Gegenüber mich mitschützt sozusagen, indem es Maske trägt. Diese Info, die ist halt vollkommen zerschossen worden durch die Desinformation. Und ja, das ist halt einfach wieder eine Sache. Also sorry, Content Warning, das war jetzt ein Rant. Die ist halt einfach total zerschossen worden durch die Desinformation, ja.
Und natürlich bringt Maske auch was, wenn man es alleine trägt. Nicht, dass es falsch rüberkommt.
Ja, die Maske bringt natürlich auch was, wenn man sie alleine trägt. Das Ding ist halt einfach, dass das Risiko, sich halt eben in so einem super engen Raum wie einer Seilbahngondel, also das hier ist halt eine etwas größere Seilbahngondel, aber da ist eine Masse von Menschen wirklich drin. Also die standen halt dicht an dicht. Da ist natürlich, wenn man überhaupt gar keinen Abstand halten kann, schon die Gefahr wirklich größer, sich trotz Maske anzustecken. Also das muss man halt leider dazu sagen. Vor allem dann, wenn es halt eben keine FFP3 ist. alles unter FFB3, ja, birgt halt dann schon unter solchen Bedingungen das Risiko, dass man sich halt eben doch ansteckt.
Ja, aber wenn es einfach nicht dicht sitzt an irgendeiner Stelle.
Genau, wenn sie nicht dicht sitzt. Und man muss halt dazu sagen, dass die Sportler, ja, also allein der Sport ist schon eine Belastung für den Organismus. Und so ein Organismus ist halt dann auch teilweise leichter angreifbar, durch ein Virus zum Beispiel. Und der eine Ex-Weltmeister, der musste ja jetzt halt eben wegen Corona auch das Rennen abbrechen. Also das heißt, es ist halt, liegt auf der Hand. Jeder da weiß, dass Corona irgendwo unterwegs ist und trotzdem trägt halt keiner Maske. Also von den Fans und Akkreditierten und so weiter halt eben nicht.
Was ja auch noch heißt, dass sie da auch fleißig testen. Also ich wüsste ja, dass es Corona ist.
Genau, ja. Also es hörte sich halt so an, das hatte ich in dem einen Tweet auch geschrieben, dass sich, also dass die, der Gunner oder Janna oder wie der ausgesprochen wird, halt auch seine Gesundheit eben nicht dadurch riskieren will, dass er trotz Corona weiter trainiert. Und also der hat halt eben auch Symptome. Und es hieß halt, dass er sich jetzt erholen wird und vollständig erholen wird, bevor er halt sein Programm für 23 weitermacht.
Das ist definitiv auch anzuraten. Also bei allem, was man weiß, ist ja gerade in den ersten 12 Wochen nach der Infektion das Risiko am höchsten für eine nachgelagerte Herzmuskelentzündung oder ähnliches. Und insofern, das wäre natürlich eine Katastrophe für einen Sportler, weil das hält ihn dann im Zweifelsfall noch viel länger von seiner, ja, letztens muss man es ja so sagen, von seiner Arbeit fern. Ich glaube, die wenigsten Sportler können sich das erlauben, irgendwie eine halbe Saison zu verpassen. Dann sind sie halt meistens raus aus dem Geschäft. Gut, jetzt haben wir für heute was Besonderes vor. Und zwar haben wir vor einiger Zeit Gelegenheit gehabt, eine ganz tolle Initiative zu interviewen. Zumindest zwei liebe Menschen aus dieser Initiative. Und es geht dabei um U12-Schutz. Wir haben also mit Nadine und Julia gesprochen von U12-Schutz und dieses Interview haben wir aufgezeichnet, als Ratte leider technisch nicht mitwirken konnte zu dem Zeitpunkt. Deswegen hört ihr gleich nur Flo und mich im Interview mit Nadine und Julia und wir freuen uns, dass wir jetzt das erste Mal in unserer Show hier quasi Gäste dabei haben. Hört es euch an und feiert U12-Schutz im Nachhinein, denn da ist wirklich viel Herzblut reingeflossen und ja, auch echt eine Menge Engagement von den Teilnehmenden. Hat uns auf jeden Fall sehr beeindruckt.
Ja, und da nach dem Interview von Nadine, Julia, Florian und Flo etwas Zeit vergangen ist, konnten wir dann direkt eigentlich mit dem Interview über die neue STIKO-Empfehlung zur Covid-19-Impfung anschließen. Dieses Interview wiederum haben dann Florian und ich geführt, weil Flo technisch verhindert war. Also freut euch auch darauf, was Nadine von U12-Schutz zur neuen STIKO-Impfempfehlung zu sagen hat. Und ja, ich hoffe, ihr könnt viel, genauso viel mitnehmen aus den Interviews wie wir.
So, wir freuen uns, dass wir heute eine Premiere tatsächlich zum allerersten Mal Gäste in unserem Podcast haben und dann auch noch ja, zwei Damen, Julia und Nadine, die sich in den letzten Monaten, Jahren im Verlauf der Pandemie ja doch sehr stark für das Thema Impfung, Kinderimpfung eingesetzt haben, nämlich aus dem Team vom U12-Schutz. Und herzlich willkommen bei den Endemie-Rebellen. Ihr seid ja auch sowas wie Endemie-Rebellen oder Pandemie-Rebellen. Stellt euch doch gerne mal vor.
Ja, hi. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ich bin Nadine aus Baden-Württemberg. Habe zwei Kinder, sind beide in der weiterführenden Schule, sind dementsprechend oder hatten es dementsprechend ein bisschen leichter, geimpft zu werden, kamen ja doch ein bisschen früher dran, obwohl meine Tochter auch off-label geimpft ist tatsächlich.
Hallo Nadine, willkommen bei uns. Julia, magst du dich auch vorstellen?
Ja, klar, gerne. Also ich bin Julia und ich komme aus Berlin und auch mein Sohn wurde recht früh off-label geimpft und ja.
Was tut ihr eigentlich aktuell persönlich, um euch zu schützen vor SARS-CoV-2? Julia, wie sieht das bei dir aktuell aus und deiner Familie?
Ja, also wir tragen immer noch Maske, wenn wir irgendwie einkaufen gehen oder Praxen, also Ärzte, Krankenhäuser sowieso. Wir testen uns immer noch regelmäßig. Ja, gerade wenn wir halt irgendwie Besuch bekommen oder jemanden besuchen. Ja, aber man muss halt natürlich sagen, so gerade Kita, also ich habe wirklich Glück, unsere Kita hat auf meinen Wunsch hin wirklich auch Luftfilter etabliert. Also da kann ich mich jetzt gar nicht so beschweren. Aber ein Restrisiko bleibt, ne? Es bleibt einfach. Bloß im Endeffekt ist halt auch wichtig für mich, dass ich irgendwie mir sagen kann, ich hab einfach alles gegeben. Ich habe alles versucht und mehr geht nicht. Und ich will nicht nochmal in die soziale Isolation, ist tatsächlich so. Aber ansonsten versuchen wir das Maximum irgendwie an Schutz umzusetzen, ne? Was möglich ist. Ja.
Ja.
Ja, bei uns ist es auch so. Wir tragen noch Maske überall, wo wir in Innenräume müssen. Meine Kinder tragen beide noch Maske, fällt ihnen schwer, aber sie tun's. In beiden Klassen gibt's auch Luftfilter. Da haben wir letztens noch mal drauf gedrängt, dass die bitte auch zu laufen haben, weil sie waren jetzt doch einige öfter mal ausgeschaltet. Meine Kinder achten da ja drauf. Das gab dann ein bisschen Knatsch beim letzten Elternabend. Vor allem auch, weil ziemlich viele Lehrer ausgefallen sind. Hat mein Mann dann halt mal angesprochen, wäre doch dann mal sinnvoll, vielleicht die Luftfilter wieder anzuschalten. Wurde dann auch eingesehen. Ansonsten, wir versuchen uns weiterhin regelmäßig zu impfen. Das wird jetzt relativ schwierig. Also durch die neue Impfverordnung wird das nicht mehr ganz so einfach werden, wie es bisher war. Kommen wir vielleicht ja auch später nochmal drauf zu sprechen. Und ansonsten versuchen wir halt auch, uns so weit wie es geht zu schützen. Wir testen noch, auch gerade wenn wir uns mit Freunden treffen, wenn ich irgendwo hin muss zu irgendwelchen Treffen oder so, dann mache ich das auch. Ansonsten arbeiten wir weiterhin im Homeoffice, mein Mann und ich. Genau.
Das ist schön, wenn man das tun kann, ja.
Ja. Bin ich auch echt glücklich drüber.
Ja.
Das ist auch das große Glück, das ich zum Beispiel gerade habe, dass ich fast alles im Homeoffice machen kann. Aber das Glück oder den Luxus haben leider nicht alle und nicht viele.
Was haben wir uns denn unter dem Label U12-Schutz vorzustellen? Also wofür steht das?
Ja, also U12-Schutz steht für unter 12 Impfungen. Damals war es noch so, dass die Impfungen erst ab 12 eine Zulassung hatten und auch die STIKO-Empfehlung erst ab 12 war. Gab es da schon eine STIKO-Empfehlung? Ich glaube nicht. Zumindest war die Impfung schon zugelassen ab 12 von der EMA und da hat es ja noch sehr, sehr lange gedauert, bis dann die STIKO irgendwann mal überhaupt eine Empfehlung ausgesprochen hat. Und das war im Prinzip so, Deswegen kamen wir auf den Namen U12-Schutz. Genau, U12-Impfungen. Ja.
Okay, und was habt ihr, also wofür habt ihr euch gegründet, um Leuten die Impfung off-label zu ermöglichen, was ja wahrscheinlich ein relativ schwieriges Thema ist für den Otto-Normalbürger oder die Bürgerin oder Familienvater, Mutter, wie auch immer?
Ja, genau. Also wir haben festgestellt gehabt, dass das eigentlich nur über Twitter möglich war oder eben über die Facebook-Gruppe, die es bei Julia eben schon gab. Und ansonsten war es eigentlich nicht möglich, eine Impfung zu finden. Also wenn man nicht wusste, wo man gesucht hat, ging es einfach nicht. Wenn du zu einem Kinderarzt gegangen bist, der hat dich nur komisch angeguckt und hat dich dann wieder weggeschickt. Ja, und deswegen haben wir irgendwann gedacht, nee, das muss in die breitere Öffentlichkeit, das Thema, weil wir einfach gemerkt haben, wie wichtig das für viele Menschen ist. Und das lief ganz lange so ein bisschen über Twitter-Nachrichten unter der Hand. Ja, und dann hieß es irgendwann, wir ziehen das größer auf.
Das heißt, ihr habt dann ehrenamtlich angefangen, die Ärzte, die ihr schon wusstet, anzuschreiben, versucht, Neuärzte zu bekommen, haben sich die Ärzte von selbst bei euch gemeldet und habt dann suchende Eltern und deren Kinder vermittelt.
Ja, vermittelt haben wir nicht. Das darf man nämlich rechtlich gar nicht. Nee, wir haben die Kontakte hergestellt quasi. Wir haben nicht vermittelt, wir haben nur Kontakte hergestellt. Aber da kann Julia vielleicht sogar mehr dazu sagen.
Ja, also wie wir an die Ärzte rangekommen sind, war eine spannende Sache oder Erfahrung. Wir haben ja eine Facebook-Gruppe gehabt, die sich explizit aufs Off-Label-Use konzentriert hat. Und wir haben einen großen Stamm von Leuten gehabt, die sich untereinander vertrauen. Und so kam es dann dazu, dass der eine dem anderen helfen wollte. Und dann haben die untereinander halt sich Tipps gegeben, bei welchem Arzt oder in welcher Praxis sie denn mal anfragen könnten, wo es vielleicht funktionieren würde mit einer Off-Label-Use-Impfung. Und irgendwann haben die Leute halt auch mir vertraut. Also ist ja auch vielleicht verständlich, ne? Und dann habe ich mir gedacht, jetzt werden das langsam so viele Ärzte. Also die haben mich dann angeschrieben und ich habe auch explizit darum gebeten, dass sie mich anschreiben und mir nach Rücksprache mit den Ärzten verraten, wo die Praxis ist und welche Praxis es ist. Und dann habe ich irgendwann einfach eine Liste geführt. Und die Liste wurde dann irgendwann so mega, mega lang. Also es waren erst, weiß ich nicht, 3 Ärzte und dann zum Schluss standen da 30, 35 Praxen drauf, deutschlandweit. Okay. Und ja, und die Leute mussten dann zum Schluss auch nicht mehr so weit fahren. Ne? Die sind ja anfangs durch halb Deutschland gefahren, um eine Impfung zu bekommen. Und dadurch, dass man dann mehr Ärzte hatte zur Verfügung, konnte man da auch ein bisschen ja, besser koordinieren. Ne?
Das heißt, die Leute haben sich erstmal praktisch über die Facebook-Gruppe bei euch gemeldet und gefragt, wo können wir bei uns im Umkreis, keine Ahnung, ich komme aus Pussemuckel, wo finde ich hier in der Nähe einen Impfarzt, der eine Off-Label-Impfung für Kinder anbietet? So ist das dann im Prinzip erstmal gelaufen.
Ja, na erstmal hat man sich auf die Vorerkrankten oder die Praxen, die impfbereit waren, haben sich erstmal auf die vorerkrankten Kinder konzentriert. Und dann nach und nach haben die sich geöffnet auch für nicht vorerkrankte Kinder, muss man so sagen, ja.
Okay. Ja. Und jetzt ist das ja so, ich meine, ihr seid jetzt ja keine Ärzte, ihr seid ja jetzt im Prinzip nur das, in Häkchen, nur das Team, was diese Plattform ermöglicht hat. Aber für die Ärzte war das ja wahrscheinlich auch ein Schritt raus, sage ich mal, aus einer gewissen Vertrauensbasis, weil normalerweise hat man ja seine Patienten vor Ort, die kennt man im Zweifelsfall. schon ein bisschen länger und jetzt melden sich da auf einmal Menschen, die eine Impfung wünschen, wo im Prinzip die Kinder ja gar keine Beziehung zu dem Arzt haben und der Arzt nicht zu dem Kind, ne? Wurde sowas auch thematisiert? Also wie die Ärzte damit umgehen oder lief das an euch vorbei?
Nee, als es noch so eine kleine, und da kann Nadine dann bestimmt auch noch was zu sagen, aber als es noch so eine kleine Dimension hatte, war es schon so, dass man mit den Ärzten teilweise auch direkt gesprochen hat. Also, dass man die angerufen hat und direkt gefragt hat, ich habe hier noch so und so viele Kinder, die unbedingt geimpft werden müssten, weil sie halt schwer vorerkrankt sind. Würden Sie das übernehmen? Also, ich glaube immer, dass es mit Ehrlichkeit ja ganz gut lief so. Und bisher haben wir jetzt auch nicht irgendwie das Vertrauen zu den Ärzten oder so erschüttert oder so. Also wir haben immer die geschützt und alles dafür getan, dass die Adressen nicht offiziell irgendwo rumgereicht werden, offen. Also ja, hat eigentlich Nadine, was sagst du?
Ja, also den Eindruck habe ich auch. Also es besteht ein ganz großes Vertrauensverhältnis zwischen den Ärzten und uns und auch zu dem Patienten selber. Also da sind inzwischen Freundschaften oder beziehungsweise Verbindungen entstanden, weil man hat sich ja jetzt teilweise dann doch schon einige Male gesehen und ja, also da gibt es total süße Geschichten. Dass die Kinder zum Beispiel einmal bei dem Impfarzt waren und nur noch dorthin gehen möchten zum Impfen. Also es ist total süß, ja, weil die machen das mit so viel Herzblut, die meisten. Und ja, einfach immer irgendwie, ja, wie soll ich sagen, total empathisch, total rücksichtsvoll auf die Kinder auch eingehen. Ja, es ist echt total schön. Also, ja, was man da für Menschen auch kennengelernt hat, ist echt schön.
Ja. Was schätzt du denn, wie vielen Kindern oder wie vielen Familien konntet ihr denn so zu einem Termin verhelfen?
Ja, also ich denke, ja, so 50.000 hatten sich auf der Webseite registriert. Das ist so die offizielle Zahl, die wir haben. Und auch vorher ist schon einiges passiert, bevor die U12-Schutz-Webseite online ging. Und irgendwann wurden natürlich dann auch die Ärzte teilweise selber aktiv und haben sich proaktiv Webseiten erstellt und so weiter. Also da lief schon einiges.
Bei dem Proaktiven würde mich jetzt interessieren, es ist ja mittlerweile leider ein sehr politisch aufgeladenes Thema. Ich meine, solange die Ärzte hinter U12-Schutz waren, waren die ja einigermaßen sicher. Habt ihr mitbekommen, wie es danach weiterging? Also man bekommt es doch relativ viel mit von wegen Hassnachrichten. Also hat euch was getroffen? Hat die Ärzte was getroffen?
Also uns tatsächlich relativ wenig, aber die Ärzte selber teilweise schon. Also das war zum Teil schon recht heftig. Gab dann auch Demos vor den jeweiligen Impfzentren. Gerade die ein bisschen publiker waren und auch dann mal in der Presse zu sehen waren, bei denen war dann schon einiges los. Ja.
Ja, und dann musste man ja auch irgendwie darauf achten, dass man nicht alle Leute aus dem Norden zum Beispiel zu einem Arzt, zu einer Praxis im Norden schickt, zeitgleich. Also war auch eine organisatorische Aufgabe, ne? Weil es gab einen Arzt, der tatsächlich da eingeknickt ist, weil er gesagt hat, er kann diese Menge an Leuten, die zu ihm kommen, aus ganz Deutschland ja nicht bewältigen. Und der hat dann auch erstmal eine Pause eingelegt, ja. Also da musste man wirklich sagen, bitte gib die Adresse nicht weiter oder gib die halt nur drei Leuten weiter, dass das nicht so viel ist, ne? Und dass sich das besser verteilt irgendwie, ja. Schon. Ich glaube, die Ärzte haben mit uns mitgelitten manchmal. Ja. Absolut. Also eine Arztpraxis, mit der ich ziemlich Kontakt habe, die haben jetzt wirklich 2 Jahre lang durchgearbeitet, ja. Jedes Wochenende, keine Ferien großartig.
Das ist echt unglaublich, was da auch die Ärzte geleistet haben. Und da ziehe ich immer noch meinen Hut vor, weil es ist einfach, ja, wie gesagt, es gibt immer noch so viele Ärzte, die, obwohl es eine STIKO-Empfehlung gibt, überhaupt nicht impfen. Also Kinder gar nicht impfen, auch viele Kinderärzte. Und das verstehe ich einfach nicht. Und das tut mir dann immer leid für die Ärzte, die das alles auffangen müssen, weil es ist wirklich extrem viel.
Und es ist ja auch nicht so, dass die Impfung an sich ist ja jetzt erstmal in Häkchen ein relativ kurzer medizinischer Akt. Also das ist halt Spritze in den Arm und wenn das Kind gut mitmacht, geht das relativ schnell. Aber ihr hattet ja vorhin schon angedeutet, dass natürlich zuallererst mal die vorerkrankten Kinder da im Vordergrund standen. Und wie gesagt, das ist ja für die Ärzte dann auch natürlich etwas, wo sie sich drauf einstellen wollen und müssen und eine entsprechende Anamnese vorweg schicken, ne? Also ob die Impfung an der Stelle überhaupt möglich ist oder sinnvoll ist oder wie auch immer. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen, dass viele Ärzte da natürlich auch einen hohen Aufwand hatten, durch diese ja, vorangehende Beratung und das Gespräch mit den Eltern, ne?
Ja, nicht nur das. Zu Anfang war ja auch gar nicht klar, mit welchen Mengen wir impfen. Da gab es dann ein Video auf unserer Webseite, wie man das richtig aufzieht und so weiter. Also das war teilweise auch nicht so ganz einfach am Anfang, weil es gab ja nur die Erwachsenen-Vials und das musste man ja dann verdünnen. Also da kann ich mich auch noch an die ein oder andere Diskussion erinnern, wo manche Ärzte dann doch auch so ein bisschen an ihre Grenzen kamen, ob sie das jetzt so hinkriegen oder nicht. Ja, das war auch eine spannende Zeit, muss man ganz ehrlich sagen.
Das heißt, ihr habt auch so ein bisschen Informationsaustausch zwischen den Ärzten moderiert, tatsächlich?
Ja, also definitiv. Wir haben auch Kontakte hergestellt, also zwischen den Ärzten. Also wir haben uns da aber auch nie reingehangen oder so. Wir haben dann halt eine Telefonnummer und einen Namen genannt und dann haben die Ärzte untereinander gesprochen. Die reden ja auch ganz anders miteinander, ja. Also da haben wir uns nicht eingemischt. Ich kann nur sagen, aus der Anfangszeit Off-Label-Use-Covid-Impfung, dass insbesondere wirklich viele, viele vorerkrankte Kinder anfangs einfach mit 30 Mikrogramm BioNTech geimpft wurden und toi, 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 da nie irgendwie irgendeine Auffälligkeit oder irgendwie irgendwas Schwerwiegendes aufgetreten ist. Und deswegen war das für mich und für meine Erfahrung damit und auch das, was ich den Eltern sagen konnte, wenn die sich unsicher waren, ob sie es machen sollen oder nicht, konnte ich immer sagen, ich kenne ganz viele Kinder, die wirklich die Erwachsenendosis bekommen haben, anfangs, weil man es nicht besser wusste. Und die haben das alle super vertragen halt, ne? Also ja, klar, und das sagten, das kriegen ja dann die Ärzte auch mit. Und irgendwann stellt sich dann raus, okay, man braucht gar keine 30 Mikrogramm. Da reichen dann halt auch 10 oder je nachdem, manche Ärzte haben das auch irgendwie dreisatzmäßig gelöst, das Problem. Aber die haben sich wirklich echt damit auseinandergesetzt und dann auch immer wieder ihren Wissensstand an den Stand der Wissenschaft angepasst, was ich auch total gut finde, ja, dass sie sich korrigieren auch selber, ne? Ja.
Genau, ja, das ist ein guter Punkt. Es war ja anfänglich so, dass die Impfdosis, die offiziell von BioNTech, glaube ich, damals zur Zulassungsstudie herangezogen wurde, dass die eigentlich viel zu niedrig war, ne? Also die haben sich halt von unten rangetastet, sehr vorsichtig, was ja auch gut und sinnvoll ist für Kinder. Und nur unter dem zeitlichen Druck, unter dem das Ganze stand, natürlich dann wiederum sehr, sehr schwierig, wenn dann die Studienlage quasi hervorbringt, der Antikörpertiter ist eigentlich nicht vorhanden nach der notwendigen Impfung. Und ich glaube, das hat halt ja dann ja wahrscheinlich auch zu diesen zögerlichen Reaktionen der STIKO, gibt es bestimmt auch noch politische Gründe, warum das so war, aber geführt. Und insofern ganz toll, wenn ihr das beschreibt, dass die Ärzte sich da sehr intensiv eben auch mit auseinandergesetzt haben, ne?
Ich denke auch gerade bei den vorerkrankten Kindern war ja auch klar, dass man nicht warten konnte, bis die Empfehlung da ist, dass da die Ärzte proaktiv aktiv werden mussten. Ja.
Ja, genau. Finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Die Welt hat halt irgendwie, also die Welt hat halt irgendwie erwartet, dass man dann mit einem vorerkrankten Kind halt noch länger zu Hause bleibt. Dann ist man halt nicht nur 1,5 Jahre sozial isoliert, sondern dann bleibt man halt für immer zu Hause. Aber nee, das ist ja nicht das, was man möchte für sein Kind, ja? Wir möchten, dass die irgendwie überleben, aber auch irgendwie wieder raus können. Und da hat irgendwie also gar keiner dran gedacht damals oder halt nur die Familien, die betroffen waren. Und ja, ist ein trauriger Punkt, so im Nachhinein betrachtet, wenn man reflektiert, muss ich sagen, trifft mich das nach wie vor echt hart, dass so wenig getan wurde, gerade für diese Kinder, ja. Ja.
Absolut.
Ja, und
Ja,
ja
vor.
immer noch getan wird, muss man ja sagen, ne? Also das Thema ist ja für Vorerkrankte noch lange nicht durch, ne?
Ja.
Und da wird eigentlich immer noch viel zu wenig gemacht.
Genau, also es ist ja letzten Endes so, dass die gesamte Pandemiepolitik zu einem gewissen Zeitpunkt ja tatsächlich übergeschlagen ist zu Impfung only, ne? Oder ich weiß nicht, wie man das offiziell gibt es da, glaube ich, ja auch so einen Begriff für. Und jetzt stellen wir ja eigentlich alle fest, also unabhängig, ob vorerkrankt oder nicht, dass die Impfung nicht ausreichend ist, ja, um einen Infektionsschutz zu bieten, um auch einen guten Schutz zu bieten vor den Folgeerkrankungen. Und ja, insofern völlig d'accord, es wird da einfach viel zu wenig getan und investiert und letzten Endes auch politisch noch gesteuert, um eben die Teilhabe zu ermöglichen, ja.
Ja, inzwischen ist es ja sogar so, dass in allen Bundesländern, soweit ich das weiß, vorerkrankte Kinder wieder in die Schule müssen.
Ich habe Gerüchte gehört, dass ihr auch sehr, sehr weite Anreisen hattet zu den Off-Label-Terminen. Das war da das Weiteste, was ihr so im Kopf habt, was passiert ist.
Also wir hatten relativ häufig europäisches Umland, so. Also Belgien, Niederlande, Spanien hatten wir auch dabei, Portugal. Aber die weiteste Anreise, die mir so im Kopf ist, ist fast ein ganzer Flieger aus den USA, habe ich so im Kopf. Ja, und auch da haben wir immer wieder Anfragen. Ja. Also in den USA gibt es inzwischen quasi einen Ableger von uns. Finde ich auch total spannend. Die haben quasi unser Vorbild genommen und haben das in den USA ähnlich aufgezogen, obwohl es dort noch viel schwieriger ist, weil dort tatsächlich das Off-Label-Impfen komplett verboten ist. Es ist nicht wie bei uns, weil Off-Label heißt ja nicht verboten. Off-Label heißt einfach nur, dass die Impfung anders, ja, medizinisch beschrieben ist, als wie sie eingesetzt wird. Und das ist tatsächlich ja bei Kindern sowieso eigentlich mehr die Regel, dass Medikamente off-label genutzt werden. Zum Beispiel Narkosen sind grundsätzlich off-label. Das weiß nur kaum jemand. Aber das unterschreibt man eigentlich immer, dass das ein off-label-Use ist. Es gibt keine Narkosemittel für Kinder, zum Beispiel.
Wenn du sagst, ein ganzer Flieger, das heißt also so roundabout irgendwie 100, 150 Familien, ja, also oder Menschen.
Es war, glaube ich, ein kleinerer Flieger, aber ja, es
Okay.
war tatsächlich, die haben dort gesammelt. Es war irgendwie irgendeine Firma, glaube ich, war es. Ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher. Auf jeden Fall hatten die auch sehr viele vorerkrankte Kinder und irgendwie die eine arbeitete für eine Firma in der Schweiz, irgendwie so war es. Und ja, dann hat die da einige Leute zusammengekarrt und dann sind die hergeflogen.
Wahnsinn, ja. Schon spannend. Also das heißt, auch wenn du sagst europäisches Umland, dann hört sich das zumindest so an, als wärt ihr als U12-Schutz da so ein bisschen Vorreiter gewesen, für diese Möglichkeit der Impfung für Kinder.
Nicht nur Vorreiter, also tatsächlich sind die meisten Anfragen, die wir derzeit bekommen, immer noch Menschen aus dem europäischen Ausland. Also in UK zum Beispiel, da kriegen wir momentan ganz oft noch Anfragen, weil es bei denen tatsächlich inzwischen gar nicht mehr möglich ist.
Okay, toll. Also jetzt formt sich natürlich gleich die nächste Frage, weil da die Familien aus dem europäischen Ausland kommen, wir hatten ja vorhin das Thema, dass die Ärzte bundesweit verteilt waren und im Endeffekt da auch mit Patientinnen und Patienten dann in Kontakt kamen, die sie ja eigentlich gar nicht kannten. Jetzt kommen noch Menschen aus dem Ausland dazu. Wie war denn da so die Akzeptanz der Ärzte? Könnt ihr da was zu sagen?
Also wir haben ein paar Ärzte, die das total locker genommen haben. Also ja, oder da war es gar kein Problem. Und ein paar gab es, glaube ich, schon, die da eher abgewunken haben.
Okay, das heißt, es war immer so ein bisschen im, ja, wie soll ich sagen, also beidseitig auf freiwilliger Basis. Also nichts muss, alles kann, aber wenn ein Arzt da irgendwie Bauchschmerzen gekriegt hat, dann gab es die Möglichkeit für ihn zu sagen, nee, das lieber nicht.
Ja, das immer. Das immer. Also wir haben eigentlich immer den Ärzten auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, nee, geht nicht, kann ich nicht. Ja, wird mir zu viel. Das war ganz, ganz häufig dann.
Ja, mir drängt sich natürlich die Frage auf, dann, wenn so viele Leute auch aus dem europäischen Ausland kamen, gab es denn da dann irgendwann mal Ableger oder gab es da mal auch aus Spanien, aus Italien, also die Idee von Leuten vor Ort, eine Art U12-Schutz aufzuziehen? Habt ihr das mitbekommen?
Nö, also tatsächlich nicht. Es waren auch eher so vereinzelte, muss ich sagen. Also aus Italien hatte ich letzten Sommer vielleicht 5 Anfragen. Und auch da hatte ich irgendwie immer den Eindruck, die kennen jemanden in Deutschland, und fragen deswegen an. Also ich glaube so. Ja, so war es wohl eher, dass die das halt über Bekannte in Deutschland erfahren haben und dann sowieso hergefahren sind und dann angefragt haben oder es dann halt einfach mit einem Besuch hier verbunden haben.
Vielleicht mal eine schöne Frage, die man, weiß ich nicht, ob ihr das so gerne erzählt, aber jetzt ist es ja so, ihr habt Menschen etwas ermöglicht, was ohne die Initiative von euch so nicht möglich gewesen wäre. Vielleicht vereinzelt schon, weil vor Ort die Ärzte, die willig gewesen sind zu impfen, das ihren Patienten natürlich angeboten hätten. Aber wie ja, vielleicht Menschen, die in einer verzweifelten Situation ja auch waren, ich kann das sehr gut nachempfinden. Wie war denn so das Feedback? Also ich stelle mir das unglaublich schön vielleicht auch vor, wenn man das dann ermöglicht hat und man kriegt dann hinterher nochmal mit irgendwie, wie sehr man diesen Menschen geholfen hat. Also was kam da was bei euch an?
Also ich habe oft, ich bin halt nicht der Schreibtyp, oft mit den Eltern telefoniert, um die auch ein bisschen abzuklopfen, ob die irgendwie nette Absichten haben oder unseren Ärzten irgendwie schaden wollen, weil hätte ja, also da waren wir wirklich vorsichtig. Und aber mit der Zeit wurde es für mich immer schwieriger zu ertragen, wenn die dann, wenn man denen geholfen hat und einen Termin am Telefon durchgesagt hat, die waren so verzweifelt, dass sie angefangen haben zu heulen. Die haben geheult, weil sie sich so sehr darauf ge oder darüber gefreut haben, dass sie endlich einen Impftermin haben. Und das war auf der einen Seite total schön, aber auf der anderen Seite war es auch total schlimm. Also das konnte ich irgendwie nur schwer ertragen bei dem Austausch mit den Eltern direkt. Nadine, hast du noch irgendwie dazu
Ja,
was?
also
Okay.
gerade ich betreue, habe ja auch viel die E-Mails betreut. Da schlägt dir natürlich eine Welle der Erleichterung entgegen, wenn du dann schreibst, ja, hier könntet ihr euch melden. Das war vor allem am Anfang ganz extrem. Die Erleichterung, dass man jetzt eine Möglichkeit gefunden hat. Also das, ja, das, und natürlich auch die Dankbarkeit, die dann zurückkam. Ne? Also das hat mich schon teilweise auch zu Tränen gerührt, wenn du dann hier sitzt und liest dann die Impferfahrung oder wir haben es endlich geschafft oder so. Das, boah, das war dann schon teilweise sehr emotional dann, ja.
Macht vielleicht die nächste Frage nicht obsolet. Ich stelle sie trotzdem. Würdet ihr es nochmal machen, im Nachhinein betrachtet? Würdet ihr es genauso wieder aufziehen?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, und ich sehe es auch so, also wir sind jetzt auch nicht unnotwendig, also wir sind immer noch notwendig, ja, also es ja, es gibt immer wieder Eltern, die erst neu auf uns stoßen, die erst neu auf das Thema Impfen stoßen oder sich ja jetzt vielleicht doch erkannt haben, dass es vielleicht doch besser wäre zu impfen und sich dann an uns wenden. Ja, immer wieder kommt es doch vor. Und deswegen ist auch die Webseite immer noch online, weil es einfach immer noch einen Grund gibt. Ja.
Ja. Und ihr habt ja auch wirklich tolles Infomaterial auf eurer Website. Also ich muss sagen, ich liebe ja den Marc Hanefeld und ihr habt dieses wunderbare Video verlinkt, wo er, ich glaube mit dem Philipp Holstein zusammen oder so, die so eine Impfaufklärung tatsächlich ja vornimmt. Das ist schon ein bisschen älter, aber ich finde das einfach toll, dieses Video, weil es wirklich, ja, ich denke, vielen auch die Angst genommen hat und vielleicht auch heute noch nimmt, ja, vor dem, was die Impfung halt letzten Endes darstellt und bedeutet, ne? Ich habe noch was anderes Interessantes auf eurer Webseite gefunden. Vielleicht weiß ich nicht, ob ihr dazu was sagen könnt. Ihr habt so ein White Paper dort bereitgestellt. Corona-Infektion in der Schule und in der Kita. Was ist zu tun? Wie kam es dazu? Könnt ihr dazu was sagen? Wollt ihr dazu was sagen?
Ja, also das kam tatsächlich über einige unserer Mitglieder, die oder einiger der Leute, die mit dahinter stecken, die vorher auch schon in anderen Initiativen aktiv waren. Und da kam dann eben der Hinweis, dass man das vielleicht ja auch noch mit draufstellen könnte. Weil wir einfach gesehen hatten, dass das Thema einfach noch viel zu selten auch betrachtet wird von den Eltern, ja.
Ja, und es für die Eltern auch wirklich schwierig ist, da Informationen zu finden und wenn man sie findet, zu beurteilen, stimmt es jetzt, stimmt es nicht. Ich denke, wenn man die gleich auf der U12-Impfschutzseite findet, dann ist da auch mehr Vertrauen da, dass das auch stimmt, was man da liest.
Ja.
Ich finde es wirklich großartig, was man nicht vergessen darf. Ihr macht das ja nicht hauptberuflich. Ja. Also ich denke, fast alle haben noch einen anderen Beruf als Hauptberuf. Das ist ja alles ehrenamtlich, was ihr aufgezogen habt. Diese große Apparat, diese Riesenaufwand, also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Ich denke und hoffe, ich spreche auch im Namen aller Zuhörer. Es ist wirklich eine großartige Aktion, die ihr da gemacht habt.
Auf jeden Fall. Also ich muss mich dem anschließen. Ja, ganz, ganz toll. Ganz, ganz großes Lob. Sehr professionell. Und ich hoffe natürlich, dass es jetzt auch vielleicht sogar gerade in der aktuellen Situation noch weiterläuft, weil wir wissen alle, dass die Corona-Impfung ja jetzt mit der neuen Verordnung, die es ja da gibt, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt wird. Ja, in Bayern wird sie beispielsweise weiterhin von den Krankenkassen finanziert. In anderen Bundesländern ist das gar nicht mehr der Fall und zudem ist es ja auch so, dass die Impfempfehlung bisher, also die STIKO hat sich ja bisher noch nicht zu einer neuen oder geänderten Impfempfehlung durchringen können. Und ja, es bleibt, denke ich, für euch da auch noch einiges zu tun. Habt ihr da schon euch Gedanken zugemacht, wie es jetzt weitergeht mit U12-Schutz?
Ja, Gedanken haben wir viele und tauschen uns regelmäßig aus, wie es denn weitergehen kann. Also wir sehen schon, dass einige Ärzte jetzt erstmal eine Pause einlegen, um zu gucken, wie sich das wirklich alles gestalten lässt auch. Weil im Moment ist es ja noch so, der Impfstoff wird weiterhin vom Bund bestellt und bezahlt. Und die Ärzte können das zwar problemlos bestellen in den Apotheken, aber mit Abrechnungsmodalitäten und so weiter gibt es da noch viele Unklarheiten. Und das wird nicht einfach werden. Von einigen Ärzten haben wir auch schon die Rückmeldung bekommen, dass sie gar nicht mehr weiterimpfen werden. Zumindest erstmal, manche auch wirklich gar nicht mehr. Das macht uns die Arbeit nicht leichter. Da wird noch einiges auf uns zukommen, vermutlich. Ja, da werden wir wieder neue Listen brauchen, Julia.
Kein Problem. Ich bin bereit.
Heißt das aber, U12-Schutz wird auch weiterhin ein U12-Schutz bleiben, also für die Kinder und jetzt keine Rolle für Erwachsene spielen? Oder ist das mittlerweile auch durchaus ein Thema?
Naja, also wenn man sich die Tweets so anschaut in den letzten Monaten, die wir gemacht haben, oder es gibt einen Sammeltweet, da haben wir durchaus auch schon für Erwachsene gesammelt. Ne? Also und auch da wurde es ja für viele Erwachsene auch schwieriger mit der Zeit tatsächlich noch über die dritte Impfung oder vierte Impfung hinaus eine Impfung zu bekommen. Und deswegen wir sind schon vorwiegend immer noch für U12-Schutz da, aber auch für die Älteren, klar. Also U18, Ü18 spielt da durchaus auch eine Rolle. Tatsächlich, ja.
Okay.
Ja, und nicht nur bezüglich Impfung, sondern auch Paxlovid oder wenn die irgendwie einen ärztlichen Rat brauchen oder so, dann vermitteln wir eigentlich auch, ne, an Erwachsene.
Ja, doch. Also wir stellen die Kontakte her, ja. Also genau. Wenn wir wissen, da gibt es einen Arzt, der kennt sich da aus, dann stellen wir den Kontakt her, sodass da noch Fragen gestellt werden können. Gerade bei Paxlovid ist es ja doch auch so, dass viele Ärzte das nicht empfehlen oder es aus welchen Gründen auch immer ihren Patienten ablehnen. Haben uns auch schon einige Hilferufe erreicht tatsächlich, ja.
Ich glaube, die Info ist wirklich wichtig. Das war mir zum Beispiel jetzt nicht bewusst. Ich sehe aber immer wieder die verzweifelten Fragen auf Twitter von Erwachsenen jeglichen Alters mit oder ohne Vorerkrankung, die versuchen, Paxlovid zu bekommen und es eben nicht tun. Ich glaube, die Info ist wichtig, dass man sich auch da an euch wenden kann.
Ja, auf jeden Fall.
Also und natürlich muss man, denke ich, hier vielleicht den kleinen Disclaimer einschieben. Ihr gebt keinen ärztlichen Rat, ihr vermittelt allerhöchstens an entsprechende Ärzte und Experten. Und dann kann die Person, die da eine Frage hat, diese entsprechend klären. Was ich tatsächlich ganz spannend jetzt dann doch nochmal finde in der Frage mit dem Paxlovid, das heißt, wenn jemand jetzt tatsächlich einen positiven Test hat ganz kurzfristig da natürlich auch Hilfe braucht, wäre es schon auch möglich, sich an euch zu wenden. Also das ist jetzt dieser zeitliche Versatz, das ist ja immer so ein bisschen das Thema, wenn man dann die Infektion hat. Ich weiß selber, wovon ich rede. Ich hatte es vor 2 Monaten. Und dann ist man ja schon sehr gestresst, um diese Klärung noch herbeizuführen, im Idealfall bevor Symptome und alles auftreten. Also da wärt ihr schon in der Lage, dann auch solche kurzfristigen Anfragen durchaus weiter zu vermitteln?
Ja, wir kennen ja, also wir haben ja wirklich viele, viele, viele Kontakte. Und die Kontakte haben nochmal Kontakte. Und durch diesen Umstand ist es möglich, innerhalb von wenigen Stunden irgendwie eine Hilfe zu organisieren. Auf jeden Fall. Also, oder Nadine?
Ja, die Erfahrung habe ich eigentlich auch so gemacht. Also meistens geht dann einmal die Rundfrage rum und wird von Twitter zu in unsere Gruppe getragen und dann in die Ärztegruppe getragen. Und dann geht es meist relativ schnell, ja. Also natürlich kann es auch mal sein, dass es tatsächlich dann knapp wird, ja, weil man in dem Bereich tatsächlich eine geringe Abdeckung hat. Und das muss man ja doch auch dann mit der Karte, mit der Krankenkassenkarte dorthin oder wie auch immer. Das wird dann manchmal schon knapp, aber ich glaube, wir haben da doch schon einigen helfen können.
Super, vielen Dank. Ja. Die Kontaktdaten zu euch, die Homepage, auch das Twitter-Handle, stellen wir natürlich auch in die Shownotes. Das heißt, die Zuhörer, die es bisher auf Twitter nicht gefunden haben oder nicht auf Twitter sind, werden da den Kontakt finden können und können dann, wenn nötig, auf euch zukommen.
Gerne, ja.
Ja, wir freuen uns.
Ich hab jetzt noch eine letzte Frage. Ihr seid ja mit einem sehr engagierten persönlichen Einsatz, Flo hat es ja vorhin gesagt, ehrenamtlich unterwegs. Habt ihr eine Hausnummer, wie viel Zeit euch dieses Projekt tatsächlich gekostet hat? Also mal in Wochenstunden umgerechnet?
Oh Gott. Oh boy, ja.
Also viel Zeit.
Viel Zeit.
Entnehme ich jetzt der Reaktion.
Viel ja. Zeit. Also die Webseite mussten wir ja sehr schnell aufbauen. Das ging alles, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen. Ja, wurde dann immer wieder verbessert und nachgezogen natürlich. Irgendwann haben wir dann noch ein Newsletter-System aufgesetzt, weil es einfach E-Mail-technisch so unfassbar viel war. Ja, und dann haben wir ja ganze Zeit lang Newsletters verschickt. Da haben wir auch einige Stunden mit verbracht. Ja, also in Wochenstunden. Das ist
die ihr jetzt auch noch regelmäßig aufwendet, vielleicht ist das dann einfacher.
Ja, jetzt noch regelmäßig ist es nicht mehr so viel. Da sind es vielleicht noch so 5 Stunden maximal die Woche. Aber eher mit Austausch, wie geht's denn weiter, was können wir dann noch tun? Ja, da ist es dann weniger Vermittlungsarbeit oder.
Es ist okay, es ist so ein bisschen jetzt eher in so einen Networking-Modus übergegangen und klar, ihr wollt das Projekt weiterentwickeln, aber das heißt, diese Infrastruktur, die ihr jetzt aufgebaut habt mit der Website und mit dem Netzwerk dahinter, das trägt sich aktuell wahrscheinlich ganz gut selbst.
Ja.
Also so von der.
Also definitiv, seitdem U12 Schutz besteht, ist diese Vermittlungsarbeit halt einfach auch eine ganz andere geworden. Also früher zu Anfang, also in den Anfangszeiten, man war ja immer erreichbar auf seinem Handy, außer wenn man vielleicht mal geschlafen hat. Aber dann ruft jemand an und dann geht man halt ran und dann vermittelt man halt. Und also ich möchte sagen, dass ich damit mehr Zeit zugebracht habe, als ich heute 8 Stunden arbeiten gehe.
Ja, ja, Wahnsinn.
War wirklich extrem, ja.
Ja, vielen Dank. Es freut uns, dass wir so viel Information von euch bekommen. Es freut uns vor allem, dass ihr weitermacht, auch unter den widrigen Umständen, die uns jetzt gerade zu treffen scheinen mit den neuen Verordnungen. Es freut uns ganz besonders, dass ihr heute hier wart. Und ich möchte mich herzlich bedanken und hoffe, dass wir noch viel von euch lesen, von euch hören, dass sich weiterhin auch noch viele Leute bei euch melden werden.
Danke, dass wir eure ersten Gäste sein durften.
Es war uns eine Ehre. Danke.
So, willkommen zurück im Podcast. Auch im Nachgang muss ich sagen, ist immer noch schwer beeindruckend, was 12 Stutz geleistet hat im Aufbau des Netzwerks, auch in so kurzer Zeit. Und was sie natürlich auch immer noch leisten, im Kontakt herstellen zu den Ärzten, aber auch im Kontakt herstellen zu Ärzten, die jetzt Paxlovid verschreiben. Ich bin da wirklich immer noch schwer beeindruckt. Kurz nach unserem Interview gab es dann die schon genannte Ankündigung der STIKO zur Änderung der Impfempfehlung. Und Nadine war so nett, uns daraufhin auch gleich wieder ein Interview zu geben, das dann Ratte und Florian geführt haben. Und das hört ihr jetzt auch gleich noch direkt nach meinem Kommentar.
Ja, in Anbetracht der aktuellen neuen Entwicklungen aus dem RKI bzw. der Ständigen Impfkommission freuen wir uns, dass wir nach dem Interview mit U12-Schutz Nadine nochmal in unserer Sendung begrüßen dürfen heute. Und zwar zum Thema neuer Vorschlag der STIKO zur allgemeinen Impfempfehlung für die Covid-19-Impfung. Ihr habt es ja verfolgt. Wir haben vorletzte Woche eine Pressemeldung aus dem RKI wahrgenommen. Und zwar ging es darum, dass die STIKO eben eine neue Impfempfehlung rausgegeben hat, beziehungsweise die jetzt erstmal als Vorschlag den üblichen Gremien vorgelegt hat. Und was steckt dahinter? Es heißt, die Empfehlung für gesunde Allgemeinbevölkerung bis 59 Jahre, das sind also Personen ohne Grunderkrankungen zwischen 18 und 59 Jahren, inklusive Schwangeren, sollen nach dem Votum der STIKO nur noch eine Grundimmunisierung plus eine Auffrischungsimpfung erhalten. Das heißt also zwei Impfungen plus einen Booster. Und ein guter andauernder Schutz ist wichtig, so schreiben sie, um das, da das Immunsystem mindestens dreimal Kontakt mit dem Antigen des Erregers durch eine Impfung oder dem Erreger selbst durch eine Infektion gehabt haben sollte. Mindestens zwei der Kontakte sollten durch Impfung erfolgen. Also es ist keine Empfehlung, sich zu infizieren, aber zumindest heißt es in der Impfempfehlung, dass eine Infektion zusätzlich ausreichend wäre für eine sogenannte Grundimmunisierung. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wird routinemäßig jetzt überhaupt keine Impfung mehr empfohlen, also weder eine Grundimmunisierung noch eine Auffrischung. Begründung dafür ist, dass unter den Omikron-Varianten die Erkrankungsschwere inklusive potenzieller Langzeitfolgen in dieser Altersgruppe zu überwiegend milden oder asymptomatischen Verläufen sich entwickelt hat. Kann man mal so sacken lassen. Und grundsätzlich wird zu einer jährlichen Auffrischungsimpfung geraten für Risikogruppen. Das sind also Personengruppen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf. Meist Personen ab 60 Jahren und Bewohnerinnen in Einrichtungen der Pflege und Personen ab dem Alter von 6 Monaten mit Grundkrankheiten, die mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe einhergehen. Jetzt wird nicht näher ausgeführt, welche Grundkrankheiten das sein können. Zusätzlich gibt es auch noch eine Empfehlung zur jährlichen Auffrischung für Personen mit einem erhöhten beruflichen SARS-CoV-2-Infektionsrisiko. Jetzt könnte man Stopp sagen, das haben ja alle. Nein, in der medizinischen und pflegerischen Versorgung. Also insofern gilt das eben vor allen Dingen für Ärzte und Pflegepersonal. Genau, also das ist jetzt der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Und wir wollen jetzt einfach mit Nadine nochmal kurz ein bisschen darüber sprechen, was das jetzt eigentlich bedeuten kann.
Ja, danke, dass ihr mich nochmal dazu geholt habt. Du hast schon gesagt, muss man erstmal sacken lassen, weil das andere Länder ja ganz anders sehen. Zum Beispiel die CDC sieht das ganz anders und
Das ist
Ja.
USA, ne?
Ja, genau. Die USA sehen das ganz anders und auch dort die Kinderärzte sehen das auch ganz, ganz anders dort. Ja.
Was empfiehlt die CDC an der Stelle? Kurz gefragt.
Die CDC hat jetzt kürzlich erst den bivalenten Booster für alle empfohlen.
Also das heißt auch für Kinder ab 6 Monaten.
Genau.
Dann wären wir da also bei den Kindern ab 6 Monaten bei in den USA, sage ich jetzt mal so, bei 3 Impfungen plus einem Booster plus dem bivalenten Booster erstmal. Und genau, wie es dann mit weiteren Impfstoff-Upgrades weitergehen würde, würde die CDC und die American Academy of Pediatrics dann wahrscheinlich nochmal entscheiden. Ja, was mache ich in Deutschland? Off-Label lassen wir jetzt vielleicht sogar mal beiseite. Mein Kind wird 5 Jahre alt. Lasse ich es jetzt aktuell impfen oder muss ich das jetzt nicht mehr, weil es ja mehr oder weniger gesund ist vielleicht? Da bekommt ihr bestimmt viele Fragen an U12-Schutz, oder?
Ja, kriegen wir schon. Wobei die Eltern, die uns heute fragen, die wissen das schon, ob sie das wollen oder nicht. Aber früher tatsächlich ja. Aber heute geht es eher um die Eltern, die ihre Kinder halt nochmal impfen wollen. Aber das, ja, aber wenn du mich fragst, natürlich, wo solltest du dein 5-jähriges Kind impfen lassen? diese STIKO-Empfehlung, ich frage mich immer noch, welche Studien sie da zu Rate gezogen haben. Also mich wundert sehr, dass die STIKO aus den Studien rausliest, dass es von der Infektion keine Folgen für Kinder gibt. Das irritiert mich wirklich, weil die Studienlage sieht da eigentlich ganz anders aus. Ich würde da echt gern mal Mäuschen spielen und mal zumindest gucken, was sie da eigentlich zu Rate gezogen haben.
Also was die STIKO ja definitiv zum Ausdruck bringt, ist, dass sie die Impfung jetzt nicht mehr empfiehlt. Sie schreiben aber, es bestehen jedoch keine Sicherheitsbedenken bei der Impfung von gesunden Kindern und Jugendlichen. Also für mich klingt das nach einer sehr unausgegorenen Entscheidung. Warum? Weil es bestehen grundsätzlich keine Sicherheitsbedenken. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht sehr, sehr wenige Risiken, sehr geringe Risiken, die mit dieser Impfung einhergehen. Und ich denke, die Zahl der Kinder, die weltweit geimpft wurden, zeigt das ja auch sehr deutlich. Ich will mich jetzt nicht da rein versteigern, wie viele potenzielle Impffolgen es möglicherweise gibt oder nicht. Ja, also wir wissen alle, im krassen Gegensatz zur Infektion sind die Folgen, die nach einer Impfung potenziell auftreten können, die eine gewisse Schwere erreichen, sehr, sehr, sehr gering. Dass es nie komplett auszuschließen ist, dass es nach einer Impfung irgendeine Komplikation gibt, ist auch allen klar. Das betrifft alle Impfungen, von der jährlichen Grippeimpfung bis eben jetzt zur Corona-Impfung. Aber trotzdem, ich finde es bemerkenswert, dass man eben sagt, wir haben hier ein Instrument, das funktioniert, das auch einen zugegebenermaßen nicht perfekten, aber doch ganz guten Schutz vor schwereren Verläufen bietet. Es gibt keine Sicherheitsbedenken, aber trotzdem empfehlen wir es nicht. Und das Haarsträubende daran ist, dass viele Menschen, und da bin ich jetzt gar nicht unbedingt nur bei den Ärzten, sondern auch viele Eltern in Deutschland sich nach der STIKO richten und sich natürlich die Frage stellen, jetzt, ja, ich habe, weiß ich nicht, ein einjähriges Kind, ein zweijähriges Kind, das ist bisher noch nicht gegen Corona geimpft. Ja, die STIKO empfiehlt es nicht, also werde ich es auch weiterhin nicht impfen und es einfach schlichtweg in Kauf nehmen, dass ihre Kinder ungeimpft und sozusagen unvorbereitet dann irgendwann mit dem Virus in Kontakt kommen, wenn sie es nicht heute schon sind, ne?
Ja, das ist so. Und der Punkt ist auch, weil du gerade meintest, du willst dich nicht so auf die Ärzte verlegen. Naja, die Eltern sind von den Ärzten abhängig. Wenn die
Ja.
Ärzte sich Und das werden sie zu großen Teilen, weil es eben keine STIKO-Empfehlung gibt. Dann werden sich die Kinderärzte zumindest zu großen Teilen nicht darum bemühen, die Kinder auch zu impfen. Und dementsprechend bist du dann halt auch als Eltern wieder auf U12-Schutz angewiesen oder auf andere, wie Bildung aber sicher, die Kontakte herstellen zu Ärzten, die noch impfen. Ja.
Ja, definitiv. Und das bedeutet dann für diese Familien und diese Eltern halt wieder entsprechende Strapazen in Kauf zu nehmen. Also es wird halt nicht in jeder Stadt Ärzte geben, die das freiwillig tun werden. Und diese Impfung wird jetzt ja wahrscheinlich auch insofern etwas schwieriger zu bekommen sein, als dass natürlich mit der STIKO-Empfehlung sicherlich auch eine Finanzierung der Impfung durch die Krankenkassen nicht überall gleich gehandhabt wird, ne?
Ja, vor allem, weil die Bundesländer das ja selbst entscheiden. Also jedes Bundesland entscheidet das für sich. Da gibt es, ja, da gibt es die einen, die zahlen etwas mehr, mehr Impfungen, also verschiedenster Art. Also bei der Influenza-Impfung hatten wir jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel, dass alle eine Impfempfehlung hatten für 22, 23 für den Herbst. Da wurden dann nicht nur Risikopatienten geimpft, sondern durfte jeder eine Influenza-Impfung sich holen. Ist normalerweise sonst nicht so. In Baden-Württemberg gibt es sonst eine Empfehlung für Risikopatienten und über 60. Ja, und da kann halt wieder jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kochen.
Ja, fliegend.
Ich möchte jetzt aber doch noch mal ganz kurz, ehrlich gesagt, doch noch mal zurück zu diesem Quellenapparat der STIKO. Ich muss ganz ehrlich sagen, für die Wissenschaftskommunikation wäre das zu diesem Zeitpunkt bereits sehr, sehr relevant gewesen, welche Studien die STIKO zugrunde legt. Und es wäre ein leichtes gewesen, solch eine Liste ins Netz zu stellen. Denn was jetzt passiert ist, ist Folgendes. Wir haben das ja gesehen. Es sind wieder Artikel en masse durch die Medienlandschaft gewabert, wo stand, Kinder müssen nicht mehr geimpft werden. Keine Kinderimpfung mehr. So. Und dann hat Carsten Watzel, der Immunologe, mehr oder weniger in einem Artikel, in einem Nebensatz halt irgendwie fallen lassen. Naja, also wir wissen ja, dass die Ärzte die STIKO-Empfehlung immer sehr ernst nehmen und dass sogar einige Ärzte der Auffassung sind, dass wenn die STIKO die Impfung nicht empfiehlt, dass die Impfung dann gefährlich ist. Ja? Und Carsten Watzel hat selber an dieser STIKO-Empfehlung mitgestrickt, im Wissen, dass sie auf diese Weise wirkt. Die Empfehlung meine ich jetzt. Ja, in den Köpfen der Menschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das ist jetzt wieder ein Rant, aber das ist absolut verantwortungslos. Die wissen, dass die Impfung gute Sicherheitsdaten hat. Sie wissen, dass die Impfung schwere Verläufe verhindert. Es ist vielen Eltern manchmal auch nicht bekannt, dass das Kind zum Beispiel eine zugrunde liegende Erkrankung hat. Ja. Es ist mittlerweile bekannt, dass Covid-19 zumindest das Immunsystem einige Tage bis Wochen nach Infektion, sagen wir, irgendwie schwächt bei einigen Menschen, so eben auch bei Kindern. Und die Impfung ist bisher auch bekannt dafür, dass sie sogar bei einigen Menschen in der Lage ist, halt zu einem gewissen Prozentsatz das Long-Covid-Risiko zu verringern. Und das sind positive Punkte, die plötzlich, wie soll ich sagen, also komplett ins Hintertreffen geraten. Und da vermischt sich einfach ein Brei an Auffassungen, Meinungen und
Scheinwissen, ja, das, wo ich halt wirklich einfach sagen muss, die STIKO, in der STIKO sitzen Wissenschaftler, es sind Ärzte, es sind informierte Menschen, das hoffen wir mal, es sind Medienprofis, die haben zumindest einen Medienprofi-Apparat an der Hand mit dem RKI und die Möglichkeit, sich auch von Medienprofis beraten zu lassen. Und all dies geschieht nicht. Ja, und die Frage ist tatsächlich, warum? Wenn wir uns die Kampagnen mal anschauen aus den USA, dann kann ich einfach nur sagen, was läuft hier? Das frage ich mich ehrlich gesagt als Mutter. Tut mir leid. Ja, also ich möchte mein Kind, also ich schütze mein Kind, ich impfe mein Kind auch. Ich möchte mein Kind aber auch ehrlich gesagt nicht in einer Generation aufwachsen sehen, wo die Freunde, die Peer Group irgendwie komplett vernachlässigt wird von ärztlichen, wie soll man das nennen, MitarbeiterInnen, die halt eigentlich anders beraten könnten, dies aber nicht tun, weil ja, ach so, man weiß ja nicht so genau, weil die STIKO irgendwie was anderes empfiehlt.
Ja, ja. Ich kann das, also die Grundaussage von dir ist ja absolut richtig. Ich weiß, wie es bei uns ist, bei unserem Kinderarzt. Wir haben ein sehr gutes Gesprächsverhältnis zu ihm. Er ist aber auch niemand, der von sich aus quasi mit breiter Brust die Impfung empfiehlt für Kinder. Tut er nicht. Er impft. Ja, auf Nachfrage tut er das. Aber es ist eben nicht so, dass er von sich aus quasi den Kindern diese Impfung empfiehlt. Und warum tut er das nicht? Weil die STIKO diese Empfehlung nicht gegeben hat. Sie hat sie bisher nie in der Deutlichkeit gegeben. Also auch die bisherige Impfempfehlung war ja eine sehr zögerliche. Wir erinnern uns kurz zurück. Die bisherige Impfempfehlung für Kinder war eine Impfung und dann mal warten, was passiert. Eventuell gibt es ja dann noch einen Viruskontakt, der sozusagen den zweiten Kontakt mit dem Virus oder mit dem Spike-Protein darstellt und damit wäre dann ja quasi die Grundimmunisierung geschafft. Heißt also, im Endeffekt hat sich die STIKO schon von jeher darauf verlegt zu sagen, die Kinder sollen lieber sich infizieren, als geimpft zu werden. Und das wird jetzt untermauert durch die neue Impfempfehlung und Ärzte wie unser Kinderarzt beispielsweise, die tragen das ein Stück weit mit, auch wenn sie vielleicht anderer Auffassung sind, weil sie es halt einfach nicht mit der Vehemenz vertreten, vielleicht auch nicht vertreten können, ja, weiß ich nicht, stehe ich nicht, kann ich nicht beurteilen, wir müssten mal hier einen Kinderarzt in die Sendung kriegen, der uns da mal so ein bisschen aufklärt oder die uns so ein bisschen aufklärt, wie eigentlich dieser ganze Apparat funktioniert. Und am Ende bleibt für mich halt einfach stehen, wir impfen, wir haben eine STIKO, die empfiehlt Impfungen, die sinnvoll sind, einfach nicht. Auf der anderen Seite gibt es halt Impfempfehlungen für, bin ich auch mal ganz offen, für Windpocken, die ich für richtig empfinde. Aber ich vergleiche jetzt mal Windpocken und SARS-CoV-2 und sage, aus meiner Sicht ist halt SARS-CoV-2 ein Virus, das eine viel größere Pathogenität mit sich bringt als Windpocken. Sage ich als Laie, ja, aus einer ganz großen Distanz. Aber für mich passt das halt in Summe nicht zusammen, was die STIKO sich da zusammen definiert.
Das sehe ich ganz genauso. Und grundsätzlich ist immer, also zumindest bei SARS-CoV-2, eine Impfung der Infektion vorzuziehen.
Ja.
Und deswegen verstehe ich das absolut nicht. Und nach der Empfehlung, die STIKO jetzt gegeben hat, wir werden ja sehen, ob das wirklich dann auch so kommt oder nicht. Das müssen wir jetzt noch abwarten. Aber nach der Empfehlung müssten sie eigentlich auch die Empfehlung für Polio und Masern zurücknehmen. Wir haben für Masern eine Impfpflicht. Ja? Und das ist auch im Akutverlauf nicht sonderlich gefährlich, soweit ich mich erinnern kann. Auch Polio ist im Akutverlauf nicht sonderlich gefährlich, aber die Folgeerkrankungen, die daraus entstehen, SSPE bei Masern zum Beispiel. Die sind unglaublich schwerwiegend und deswegen impfen wir. Und warum man sich da bei Corona oder Covid-19 anders entscheidet, erschließt sich mir eigentlich nicht.
Ja.
Deswegen sage ich ja auch, mich würde einfach interessieren, auf welche Studienlage Sie sich beziehen, weil es gibt ja auch selbst Studien aus Deutschland, die sagen, auch für Kinder ist das Risiko auf Folgeerkrankungen, vor allem auf Diabetes Typ 1, das sieht man in Schweden, die haben 30% mehr Diabetes Typ 1 Fälle bei Kindern. Also wirklich, man weiß gar
da
nicht
ist
mehr,
ja
was
gar
man
nicht
dazu
geimpft
sagen
worden,
soll.
ne?
Nein, da ist gar nicht geimpft worden.
Also
Richtig.
die Kinder
Aber
sind gar nicht geimpft
die haben
worden.
das jetzt übrigens geändert. Also die haben jetzt eine Impfempfehlung, wenn ich mich recht erinnere. Ich müsste es nochmal nachgucken. Aber ich dachte, da gab es erst kürzlich was, dass die Schweden jetzt gesagt haben, wir impfen.
Die haben das in Vorbereitung, ja.
Ja, es war im Gespräch.
Oder in Vorbereitung,
ja.
Gell?
Mit dem SSPE finde ich halt auch nochmal einen interessanten Aspekt, weil SSPE ja tatsächlich eine Folgeerkrankung ist von den Masern, die A, so schwerwiegend ist, dass sie in 100% der Fällen zum Tod führt. Ja, das ist einfach diese Gehirnthematik. Und B, Jahre bis Jahrzehnte später erst auftritt. Und insofern kann man jetzt mal festhalten, das ist ja auch einfach ein Entwicklungsschritt herauszufinden. Ich glaube, das wurde in den Mitte der 50er, Anfang der 60er irgendwie so Größenordnung überhaupt erst in Verbindung gebracht mit Masern. Und ich finde halt, das Wissen, was wir heute nach 3 Jahren Corona-Pandemie haben zu potenziellen Folgeerkrankungen, zu Neuropathogenität und so weiter von diesem Virus, das deutet doch schon sehr deutlich darauf hin, dass man da sehr vorsichtig sein sollte bei allem, was man tut. Ja, also wie gesagt, ich meine, nicht umsonst schützen wir uns, aber gerade das Thema Impfung und Vorbereitung des Immunsystems auf das, was da eben so rumfliegt, für mich einfach keine gute Empfehlung, die STIKO hier raushaut. Und insofern, ja, ich halte es da wie Robin Kobbe, den haben wir gerade am Anfang von unserer Episode als Zitat gehört. Bei allem, was wir wissen, sollten wir eigentlich die Impfung immer vorziehen vor der Infektion.
Tja, nun gut.
Ja.
Sehr erschreckend. Aber wem sage ich das, ne, Nadine?
Ja.
Diese ganze Arbeit.
Der positive Aspekt dabei ist, es gibt Menschen wie euch von U12-Schutz, die jetzt auch weiterhin dafür kämpfen werden, dass es Familien ermöglicht wird, ihre Kinder zu impfen und auch sich selbst zu impfen. Und also da nochmal auch von unserer Seite ein ganz großes Dankeschön an all das, was ihr tut. Und wir werden sicherlich im Gespräch bleiben, liebe Nadine. Wir hören uns bestimmt nochmal wieder. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle, dass du uns nochmal besucht hast in unserem Podcast. Und damit sind wir jetzt an der Stelle erstmal raus. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich wollte mich auch
Danke
noch ganz
dir.
Kurz bei all unseren Paten und all unseren Ärzten, die mit uns vertrauensvoll zusammenarbeiten, bedanken. Ich wollte die Gelegenheit noch kurz nutzen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Gut, ja, was soll man noch zur STIKO sagen? Also mich hat das ziemlich geflasht. Ich habe das ja auch gerade im Interview mit Nadine zum Ausdruck gebracht. Und ja, vielleicht einfach an der Stelle nochmal irgendwie mit ein bisschen Abstand. Was zum Geier ist da los, dass die STIKO den Kindern keine Impfung mehr empfiehlt? Also gar keine. Covid-19 wohlgemerkt. Die anderen Impfungen sind ja weiterhin im Impfplan. Aber warum zum Geier tun die das? Ja? Ich raff's einfach nicht. Ich raff's nicht.
Ja, auch weil unsere STIKO da gefühlt schon recht alleine dasteht. Wenn man sich die anderen ähnlich gelagerten Kommission, ich glaube, eine Impfkommission haben die wenigsten, aber auch eine CDC oder andere Organisationen anschaut, empfehlen die ja doch das Gegenteil. Teilweise sind die Corona-Impfungen auch in die Impfpläne direkt aufgenommen worden. Und bei uns gibt es keine Impfempfehlung mehr. Was, wie wir gelernt haben, ja auch nicht bedeutet, dass man nicht impfen kann. Es gibt da immer noch die Ausnahmeregelungen und die verschiedensten Regelungen. Aber das Zeichen alleine, das gesetzt wird damit, dass es keine Impfempfehlung mehr gibt, das ist schon sehr zerstörend.
Ja, man muss halt dazu sagen, dass diese vorgeschlagene Empfehlung ja erstmal ein Vorschlag von der STIKO ist. Also das heißt, es muss jetzt noch abgenickt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also in einem Artikel vom MDR vom 27.04.23 steht, dass die endgültige Empfehlung in 2 Wochen erfolgt. Also das heißt, es müsste jetzt in den nächsten Tagen eigentlich jetzt mal rauskommen, wie da der Stand ist. Und diese Empfehlung der STIKO, die jetzt vorliegt, wird, ich zitiere, in einem Stellungnahmeverfahren von den Bundesländern und Fachgesellschaften geprüft. Dabei können auch Änderungsvorschläge unterbreitet werden. Im Anschluss an das Verfahren wird in 2 Wochen die endgültige Empfehlung der STIKO veröffentlicht. Zitat Ende. Ja, harren wir mal der Dinge, die da kommen. Allerdings, ich habe keine große Hoffnung, dass da jetzt noch irgendwelche Änderungen aufgenommen werden. Weil die Eminenzen sich wahrscheinlich sehr ungern berichtigen lassen von Bundesländern und Fachgesellschaften. Das kennt man ja schon. Und B, weil die Stimmung in Deutschland einfach, ja, wirklich im Vergleich zu den USA, also man fragt sich halt, wie diese beiden Länder hinsichtlich der Impfung überhaupt auf einem Planeten irgendwie existieren können, aber egal. Wir warten jetzt einfach mal ab, was die endgültige Empfehlung sein wird und berichten euch natürlich darüber.
In Summe führt das Ganze natürlich aus meiner Sicht zu weiter wachsender Impfskepsis, ja. Also ich meine, wir haben ja auch die Artikel da schon gehabt, ne, dass das dann hieß irgendwie, ja, seht ihr, jetzt müssen die Kinder ja doch nicht geimpft werden. Dieses Hin und Her, also das ist eigentlich, wahrscheinlich ist das mein größtes Problem bei der ganzen Geschichte, dieses Hin und Her bei einer relativ klaren Sachlage verunsichert und führt im Zweifelsfall halt zu dieser allgemeinen Impfskepsis, die man ja jetzt in Deutschland eigentlich schon doch sehr deutlich spürt.
Ja, das ist auf jeden Fall total bedenklich und gerade die STIKO sollte sich eigentlich bewusst sein oder dessen bewusst sein, was halt mit diesen Unklarheiten oder offenen Fragen, die sie ja selber sozusagen einfach im Raum stehen lässt. Ja, also es ist, wie ich ja im Interview mit Nadine schon sagte, es gibt ja keine richtigen Infos darüber, auf welcher Grundlage jetzt die STIKO ihre Entscheidung getroffen hat. Das geht die STIKO halt eben bewusst ein, dass es sich halt eben so darstellt, dass man irgendwie diese Infos nirgendwo finden kann. Und ich wollte jetzt nochmal, mir ist gerade nochmal ein Artikel vom 20.04. diesen Jahres eingefallen, wo berichtet wird, dass die UNICEF halt warnt, dass das Vertrauen in Impfungen abgenommen hat. Ich zitiere, allein zwischen 2019 und 2021 verpassten dem Bericht zufolge rund 67 Millionen Kinder eigentlich anstehende Routineimpfungen weltweit, etwa gegen Masern und Kinderlähmung. Und sie verpassten diese halt ganz oder teilweise. Und warum sie so viele Kinder die Impfungen gegen, also diese wichtigen Impfungen gegen diese gefährlichen Krankheiten nicht bekommen haben, das ist auf verschiedene Faktoren oder auf eine Kombination verschiedener Faktoren wahrscheinlich zurückzuführen. Und das könnte laut Artikel halt zur Folge haben, dass eine zögerliche Haltung gegenüber Impfungen zunehme, warnte die UNICEF. Zu diesen Faktoren zählten, ich zitiere, unter anderem die Unsicherheit über den Umgang mit der Corona-Pandemie, weit verbreitete Desinformation, ein schwindendes Vertrauen in Fachwissen sowie eine politische Polarisierung. Zitat Ende. Was soll man da halt irgendwie noch dazu sagen? Also, es ist, ich kann einfach das Vorgehen der STIKO nicht verstehen. Also A, diese Empfehlung kann ich halt auch überhaupt nicht verstehen oder diese zurückgezogene Empfehlung. Und B, kann ich halt auch die Kommunikationsweise überhaupt nicht verstehen, weil nicht mal die Wissenschaftsjournalisten können wirklich recherchieren, wie die STIKO ihre Entscheidung getroffen hat. Berichtigt mich bitte, wenn ihr da andere Infos dazu habt. Also das geht jetzt an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber ich habe bisher nichts gefunden.
Warten wir also ab, ob es ein Korrektiv gibt, was sozusagen jetzt noch greift. Die Hoffnung schwindet an der Stelle. Und ansonsten bleibt uns hoffentlich der Weg über U12-Schutz weiterhin Ärzte zu finden, die auch ohne STIKO-Empfehlung bereit sind, die Kinder zu impfen. Denn ich denke, wie gesagt, meine ganz persönliche Überzeugung, das wird auch weiterhin notwendig sein. Dann kommen wir zum Ende dieser Folge vielleicht einfach nochmal auf den Punkt zurück. Es ist unglaublich wichtig, dass wir weiterhin aktiv sind, dass wir uns vernetzen mit den Menschen, die auch weiterhin wissen, dass SARS-CoV-2 unterwegs ist. Es ist wichtig, andere darauf aufmerksam zu machen, dass das weiterhin der Fall ist und dass man weiterhin seine Schutzmaßnahmen aufrechterhalten sollte, so gut es geht. Und trotzdem, es ist schön, dass jetzt Sommer kommt und dass wir alle mehr Menschen treffen können draußen. Ich freue mich jedenfalls darauf. In diesem Sinne.
Macht's gut.
Schönen Sommer euch, schönen Frühling. Wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Naja, wir werden schon noch die nächste Folge aufnehmen, demnächst.
Sag ich ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und bis bald.